So wird es heute um ein Thema der Allianz Gebetswoche gehen. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir ein bisschen was mitbekommen von dem, was in dieser Zeit hier geschehen ist. Das Thema hieß, wo gehöre ich hin? Und es ging an den drei Abenden, die wir hier in Laupheim veranstaltet haben, um die Frage, so wie, wenn ich es richtig weiß, in ganz Europa, also die Themen sind von den Spaniern ausgearbeitet worden dieses Jahr. Und die ganzen Christen, die sich in der Evangelischen Allianz zusammenfinden, die haben sich in dieser Woche mit dem Thema beschäftigt, wo gehöre ich hin? Was ist meine Identität? Wo sind die Schwerpunkte meines Lebens? Und es begann hier am Mittwoch mit der Antwort, ich gehöre in das Kraftfeld des Heiligen Geistes. Meine Kollegen von der Evangelischen und von der Baptistenkirche haben zwar gemeint, dass das ja das klassische Thema für einen Pfingstler wäre, aber ich habe mir gedacht, es muss ja nicht immer der gleiche Ton sein, den wir blasen. Und insofern hat Andreas Berger diesen Abend übernommen und hat uns ein bisschen was zu diesem Thema erzählt, dass wir in dieser Kraft des Heiligen Geistes leben können und sollen. Am zweiten Abend hat uns Pfarrer Keinert von der Evangelischen Kirche dann in das Thema mit hineingenommen. Wir mussten das Thema kurzfristig wechseln, deswegen muss ich es nochmal kurz nachdenken, vorgesehen, war eigentlich in die zerrissene Welt. Aber er hat uns dann was erzählt über das Vaterhaus Gottes, wo wir hingehören. Und auch das war ein ganz interessantes Thema. Und das dritte Thema vom Freitag hieß dann, wir gehören in das Miteinander der Generationen. Und das Interessante war, ich habe mich zuerst auf dieses Thema vorbereitet und dann stand ich so vor diesen, 20 Leuten vielleicht, die dort saßen. Und ich habe mir die so angeschaut und dann habe ich eine ganz freche Frage gestellt. Ich habe gefragt, wer unter 40 ist. Und es war niemand da. Kein einziger der Besucher der Allianz Gebetswoche an diesem Abend war unter 40. So viel zum Thema, wir gehören in das Miteinander der Generationen. Und wenn ich heute diese Frage stellen würde, ich freue mich ja so, dass es anders ausfallen würde. Einen ganz großen Teil unserer Gemeinde haben wir inzwischen rausgeschickt, oder nicht rausgeschickt, aber sie haben einen Gottesdienst, der ihnen eher angemessen ist. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Wir werden das im Lauf der Predigt auch uns nochmal zu Gemüte führen, dass Gemeinde immer auch danach schauen muss, dass die Gemeindeglieder in dieser Arbeit auch vorkommen. Und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Frage, die wir uns auch immer wieder als Gemeinde stellen, wie müssen wir unseren Gottesdienst gestalten, damit Leute aus allen Generationen sich in dieser Gemeinde zu Hause fühlen können. Und ich habe jetzt ganz bewusst nicht das Wort Wohlfühlen benutzt. Da werde ich vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen. Weil ich glaube persönlich, dass es nicht darum geht, dass wir uns in der Gemeinde wohlfühlen. Vielleicht schockiert es jetzt manche, aber lass es mal dahingestellt, ich sage, glaube ich, nachher schon noch was dazu. Ich möchte anfangen mit ein paar Zitaten, die uns die Situation, glaube ich, ganz gut beschreiben, in der wir heute leben. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Ja, wollte gerade fragen, wir haben ein paar Lehrer unter uns, ob die das bestätigen würden. Ein zweites Zitat, die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos und faul, sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. So sieht's aus. Drittes Zitat, die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegenüber übernommene Werten. Nein, 3000 vor Christus, eine Tontafel der Sumerer. Das zweite Zitat stammt aus Babylon, aus dem Jahr 1000 vor Christus. Und das erste Zitat wird Sokrates zugeschrieben. Ich habe im Vorfeld ein bisschen drüber gelesen. Die Gelehrten streiten sich, ob es von ihm ist. Aber er hat ähnliche Dinge geschrieben. Insofern lasst uns mal damit leben. Sokrates 470 bis 399 vor Christus. Und was schließen wir da draus? Es war schon immer so. Als ich so 18, 19, 20 war, ich gebe zu, es hat bei mir etwas länger gedauert, bis ich Musik entdeckt habe, die meinen Eltern nicht so gefiel. Da dachte ich mir, ich werde mal die erste Generation sein, die die gleiche Musik hört wie ihre Kinder. Ja. Es stimmt schon, meine Kinder hören die gleiche Musik, denn das, was sie sonst so hören, das ist natürlich keine Musik. Und ihr merkt schon, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, ob wir die Musik, die wir jetzt so im Gottesdienst singen, beibehalten oder ob wir zurückgehen zu den wirklich guten Liedern, so aus dem Kirchengesangbuch oder aus dem roten Liederbuch, die Älteren unter uns, die wissen das dann noch, so Pfingstjubel und sowas. Oder ob wir uns ein bisschen nach vorne entwickeln und etwas moderner werden. Beim letzten Lobpreisteam-Treffen, da hat Martin etwas von Elektropop und was weiß ich was gesagt und hat uns Dinge vorgespielt, wo ich gesagt habe, Martin, ich habe es nicht gesagt, aber ich hätte sagen können, möchtest du denn eine andere Dienststelle suchen? Und wir merken schon, es ist einfach, es hat viel auch mit Geschmack und mit unterschiedlichen Einstellungen zu tun. Und wir, die wir schon etwas länger jung sind, wir sollten uns irgendwann mal darauf besinnen oder immer wieder darauf besinnen, dass wir auch mal in der Situation waren, in der die Jungen heute sind. Und dass wir mit vielem nicht einverstanden waren, was die Alten gemacht haben. Es gibt in diesem Zusammenhang ein interessantes Zitat von Mark Twain, so habe ich gelesen, der gesagt hat, als ich 15 war, da fand ich es unerträglich, neben meinem Vater zu sitzen und seinem, ich sag's mal so, Geschwafel zuzuhören. Als ich 21 war, habe ich die Unterhaltungen mit ihm geschätzt. Unglaublich, wie er sich in 6 Jahren so verändern konnte. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Ich habe inzwischen ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich bin über manches sehr dankbar, was er gemacht hat, was ich als Jugendlicher noch nicht so schön fand. Und unsere Kinder spiegeln uns jetzt was Ähnliches. Und ich möchte so ein bisschen als Einstieg nehmen in dieses Thema, weil dieses Thema immer emotionsgeladen ist. Und weil es immer darum geht, dass ich mich eben wohlfühle, nicht wohlfühle, dass manche Dinge mich eben emotional betreffen. Und da geht es eben um so Dinge wie Aussehen, also Kleidung oder um Stilfragen wie Musik oder eben auch was Kunst angeht oder was auch immer. Auch Verhaltensweisen. Und da stellen wir fest, manches muss man vielleicht auch kritisch bewerten. Man schimpft immer über die Jugend, weil die immer an den Handys hängen. Ich stelle fest, es ist eigentlich nicht nur die Jugend, es sind die Älteren genauso. Das ist dann auch manchmal generationsübergreifend und wir finden immer irgendwelche Dinge, die uns nicht gefallen. Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren, da hat mir jemand erzählt aus der Baptistengemeinde, da war bei ihnen die Diskussion, ob man das Harmonium abschafft und dafür ein Klavier reinstellt. Und es gab vehemente Widerstände gegen das Ansinnen der Jugend, ein Klavier zu benutzen. Und dann ist offensichtlich einer der ältesten Glieder der Gemeinde, damals, keine Ahnung, ich stelle mir so 80 oder drüber vor, ist dann aufgestanden und hat dann gesagt, er hatte gerade so ein Flashback, würden wir heute sagen, und er hat sich daran erinnert, wie die Diskussion vor vielen, vielen Jahren geführt wurde, als man das Harmonium eingeführt hat. Und er hat die Älteren doch gebeten, ein bisschen ein offenes Herz und ein weites Herz zu haben. So, das, was ich heute möchte, ist, uns einen Gedanken nahezubringen, den wir im Alten Testament finden. Damit wir uns eben nicht damit zufrieden geben, dass die Dinge so sind, wie sie sind und dass die Generationen Probleme miteinander haben. Wobei man ja auch sagen muss, man muss ja auch nicht alles negativ sehen. Wir haben hier vielleicht nicht das Herzlichste und das Intensivste, aber doch, wir haben ein Miteinander der Generationen hier. Und das finde ich persönlich sehr, sehr positiv und ich hoffe, dass wir das beibehalten und ausbauen können. Aber ich lese euch jetzt mal diesen Bibeltext, den wir im Propheten Maleachi finden. Das ist bei dir in der Bibel dort, wo die hellen Seiten sind, die man seltener aufschlägt. Kurz vor dem Neuen Testament findest du diesen Propheten. Und zwar Maleachi Kapitel 3. Und es geht für die Bibelkenner unter uns ausnahmsweise, wenn es Maleachi 3 angesprochen ist, nicht um den 10. Der steht auch da drin, aber das ist heute nicht das Thema. Sondern es geht um die Verse 23 und 24. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, da geht es um die Wiederkunft Jesu, der große und furchtbare Tag, da ist auch das Gericht mit eingeschlossen, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Kurze Zwischenbemerkung, Elia war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht tot, aber entrückt, ist ja einer der wenigen, der nicht sterben musste, der von Gott abgeholt wurde. Aber er war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr da. Also Gott sagt, ich sende euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land schlage mit Bann. Krasse Bibelstelle. Also, lasst mich mal damit anfangen am Ende. Ich habe so den Eindruck, Gott ist nicht glücklich mit der Situation. Wenn es nun die Queen wäre, würde man sagen, she's not amused. Gott sagt, damit ich nicht komme und das Land mit einem Bann schlage. Also das ist schon eine krasse Aussage. Also Gott ist offensichtlich extrem unzufrieden damit, dass die Väter und die Söhne nicht miteinander können. Und entsprechend natürlich auch die Mütter und die Töchter oder die Mütter und die Söhne oder die Väter und die Töchter. Oder dann eben womöglich noch die Enkel. Und das Interessante, was ich hier finde, ist, dass Gott nicht so ein Wolkenkuckucksheim baut, irgendwelche Utopien an die Wand malt, die sowieso nicht einzuhalten sind, dass Gott nicht Friede, Freude, Eierkuchen möchte, sondern dass er eine herzliche Verbindung möchte. Dass er sagt, ich möchte die Herzen der Väter den Söhnen zuwenden oder ich sage jetzt mal die Herzen der Eltern oder der Älteren den Jüngeren und die Herzen der Jüngeren den Älteren. Das Ziel ist also, eine herzliche Verbindung, ein herzliches Miteinander. Und das beinhaltet auch, und das fand ich so schön, dass es eben auch in der Allianzgebetswoche zum Thema war, weil die Allianzgebetswoche so ein Ausdruck ist dessen, dass wir eben unterschiedlich sind. Wir haben total unterschiedliche Abende gehabt. Wir haben so einen richtig schönen Abend gehabt hier bei uns. Ja, seht ihr, jetzt geht es schon wieder los. Der hat uns gefallen. Vorgestern am Freitag, da haben wir Lieder gesungen, von denen, weiß ich nicht, vielleicht doch das eine oder andere jünger war als die Anwesenden, aber ansonsten eben auch ziemlich alt. Und wir haben Dinge gemacht, die wir nicht machen. Da hat einer gebetet, dann haben wir eine kurze Strophe gesungen. Dann hat jemand anders gebetet, dann haben wir dieselbe Strophe nochmal gesungen. Dann hat wieder jemand gebetet, dann haben wir dieselbe Strophe nochmal gesungen. Das sind Formen, die wir so gar nicht kennen, aber die auch mal ganz interessant sind. Wir haben uns in dieser ganzen Woche, und ich muss gestehen, ich habe mich mit dem neuen Pfarrer, dem Pfarrer Keinert, noch nicht darüber unterhalten, wie sein Taufverständnis ist, wie er zu den Gaben des Heiligen Geistes steht oder wie er zur Frauenordination steht oder sonst irgendwas. Und wir werden diese Themen vielleicht auch mal miteinander bereden, aber wisst ihr was, das ist nicht das Entscheidende. So, wenn wir eine herzliche Verbindung haben, wenn die Herzen einander zugewandt sind, dann können wir unterschiedliche Meinungen haben. Mein Bruder, der mein geistlicher Vater sozusagen ist, der mit dazu beigetragen hat, dass ich zum Glauben gekommen bin, der hat theologische Ansichten, die ich nicht teile. Und trotzdem können wir ein herzliches Miteinander haben. Wir können unterschiedliche Kleidung und unterschiedliche Frisuren tragen. Wir können unterschiedliche Musik hören, unterschiedliche Gottesdienste wünschen. Und ja, wir können unterschiedliche politische Ansichten oder, ich habe schon angesprochen, unterschiedliche theologische Ansichten haben. Und wir können trotzdem herzlich miteinander umgehen. Die Frage ist, sind unsere Herzen einander zugewandt? Ist unser Herz offen für den anderen? Und da höre ich schon den einen oder anderen, der sagt, ja, ich würde das ja schon, wenn die anderen erst mal, Punkt, 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 was das auch immer ist. Ich würde mein Herz ja schon diesen jungen Wilden öffnen, wenn die nicht so wären, wie sie sind. Oder ich würde mich ja schon auf die Älteren einlassen, wenn die nicht immer so verbohrt und altmodisch wären oder was auch immer wir für Probleme mit der jeweils anderen Gruppe haben. Und dass ich mich so darüber Gedanken gemacht habe, wie wir das überwinden können, da ist mir eingefallen, dass Jesus mal zu uns gesagt hat, liebet eure Feinde. Nun hoffe ich nicht, dass jemand die Älteren oder Jüngeren unter uns als seine Feinde betrachtet. Aber wenn Jesus sogar von uns verlangt und den Maßstab so hoch hängt, dass wir selbst die Feinde lieben sollen, dann glaube ich, dass das Thema einer Vorbedingung für unsere herzliche Zuwendung erstmal vom Tisch ist. Denn ich glaube nicht, dass wir damit rechnen können, dass wir sagen können, ja, ich liebe meine Feinde schon, aber erst, wenn die sich ein bisschen bessern, oder? Ich liebe meine Feinde schon, aber erst, wenn sie aufhören, mich zu verfolgen. Ich meine, so funktioniert es nicht und so hat es Jesus auch nicht gemeint. Und ich glaube, das ist auch jedem klar. Und jetzt fordert Jesus von uns, wir sollen unsere Feinde lieben. Und dann glaube ich, dass wir davon ausgehen können, dass wir auch, wenn es um die Älteren oder Jüngeren oder um die Andersartigen geht, dass wir da nicht sagen können, ich bin bereit, mich ihnen herzlich zuzuwenden, wenn die sich erstmal geändert haben, sondern es geht ohne Vorbedingungen. Und Jesus hat uns das im Übrigen auch sehr, sehr deutlich vorgemacht, als er am Kreuz gebetet hat, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat selbst am Kreuz noch unter diesen entsetzlichen Schmerzen und unter dieser entsetzlichen Qual, die er gelitten hat, für die Menschen gebetet, die ihn in diese Situation gebracht haben. Und wir sind dann auch immer ganz schnell dabei, uns zu überlegen, wer eigentlich Recht hat. Also wenn wir sagen, ja, ich würde den anderen ja lieben oder mich ihm herzlich zuwenden, wenn der erstmal das richtig machen würde, da geht es ja auch um Recht oder Unrecht. Da geht es um, ich habe Recht und du hast Unrecht oder ich mache es richtig und du machst es falsch. Und auch da hat Gott uns was zu sagen. Es gibt schon ein richtig und falsch, aber Gott sieht auf der anderen Seite ja auch immer beide Seiten. Es gibt eine interessante Stelle in Epheser Kapitel 6, wo es um die Familie geht. Und da heißt es in den ersten 4 Versen wie folgt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Wo bleibt das Amen der Eltern? Also es gefällt uns natürlich, oder? Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Also das ist richtig. Die Kinder müssen den Eltern gehorchen. Amen. Lasst uns gehen. Nein. Okay. Also er erklärt erstmal noch ein bisschen, warum er das so sagt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und jetzt kommt da noch so ein seltsamer Vers, der 4. Vers. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Luther, vielleicht haben manche das im Ohr übersetzt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und jetzt haben wir schon beide Seiten. Ja, es gibt ein richtig und ein falsch. Ja, es gibt Dinge, die Gott von uns will. Auf der anderen Seite können wir uns nicht darauf zurückziehen und sagen, ja, ich habe Recht und du musst dich gefälligst so verhalten. Sondern Paulus sagt hier, ihr Väter, verhaltet euch so, damit eure Kinder auch gar keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Das ist das, was wir versuchen, den Ehepaaren, die wir in der Vorbereitung der Hochzeit begleiten, immer wieder versuchen klarzumachen. Wenn jeder versucht, den anderen glücklich zu machen, dann ist am Ende jeder glücklich. Wenn der Mann nichts Schöneres kennt und nichts Wichtigeres kennt, als seine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann wird die Frau keinerlei Probleme haben, ihrem Mann zu folgen und sich, verzeiht das böse Wort, unterzuordnen. Wenn wir das tun würden, was Gottes Wort sagt, dann wäre unser Zusammenleben sehr viel spannungsfreier. Aber wir sind immer in der Gefahr, dass wir nur eine Seite sehen. Und die Männer haben über Jahrhunderte hinweg eben nur diese eine Seite gesehen, die gesagt hat, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ehrlich gesagt, und ich habe das schon so oft gesagt, und viele wissen das vielleicht auch schon, ich glaube, wir Männer haben einen viel schwierigeren Teil. Unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde gelebt hat, ist in meinen Augen eigentlich sogar unmöglich. Und trotzdem sollten wir daran arbeiten, sollten wir dieses Ziel haben. Und genauso ist es mit den Eltern und den Kindern. Wenn unsere Kinder den Eindruck haben, dass die Regeln nur dafür gelten, dass Mama und Papa ein bequemeres Leben haben, dann haben wir was falsch gemacht. Aber wenn die Kinder merken, dass diese Regeln, die es gibt, zu ihrem Besten sind, dass sie dazu dienen, sie zu schützen, dass sie dazu dienen, das Zusammenleben irgendwo gut zu regeln, dann haben wir ganz, ganz viel gewonnen. Und deswegen würde ich mal sagen, gilt auch in dem Miteinander der Generationen, der Klügere gibt nach. Es hört sich gut an, gell? Aber wer will schon der Klügere sein? Und das finde ich, dieser Satz hat einen gewissen Charme und er liegt eben genau darin, dass ich eben nur dann der Klügere bin, wenn ich zurückstecke. Und das finde ich echt klasse. Der könnte aus der Bibel sein. Was er vermutlich sogar ist, in der einen oder anderen Form steht er sicher so drin. Der Klügere gibt nach. Oder ich könnte es jetzt auch theologisch formulieren, der Geistlichere geht den ersten Schritt. Und jetzt kannst du dir überlegen, zu welcher Gruppe du gehören willst. Ob du zu denen gehören willst, die weiter grummeln und eine negative Haltung zum anderen haben. Oder ob du zu denen gehörst, die gut bewertet werden, die als klug bezeichnet werden, die als Geistlicher bezeichnet werden und die bereit sind, eigene Freiheiten aufzugeben und einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Und da würde ich mir manchmal gern so einen Wettkampf wünschen. Wer ist klüger? Wer kann mehr auf den anderen zugehen? Wer kann dem anderen eine bessere Freude bereiten? Und jetzt komme ich auch wieder an den Punkt, den ich ganz zu Anfang angesprochen habe. Ich glaube persönlich, dass es in der Gemeinde nicht darum geht, dass wir uns wohlfühlen. Wenn wir uns wohlfühlen, ist schön, ist ein Abfallprodukt. Ehrlich, die Gemeinde ist nicht dazu da, dass wir uns wohlfühlen. Die Gemeinde hat einen Auftrag von Gott. Und dieser Auftrag ist, ihn wiederzuspiegeln. Ich erkläre euch das ganz kurz. Als Gott den Menschen gemacht hat im Garten Eden, da hat er ihn mit einem bestimmten Ziel gemacht. Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen, ja, die uns ähnlich sind oder zu unserem oder in unserem Ebenbild. Das heißt, der Mensch ist dazu gemacht, Gott ähnlich zu sein. Oder wir könnten sagen, Gott wiederzuspiegeln. Und die Gemeinde, also ihr wisst, also ich denke, die meisten von uns wissen das jedenfalls, dass dieser Plan schiefgegangen ist, weil der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat und eigene Wege gegangen ist. Und dieses Bild, was der Mensch, also wie der Mensch eigentlich Gott widerspiegeln sollte, dass das verzerrt worden ist. Und das Ziel, was Gott mit uns hat, ist, dass wir dieses Bild wieder neu widerspiegeln. Das heißt, dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Treue in uns Gestalt werden lassen. Und das ist im Übrigen auch das, was das Ziel der Gemeinde ist. Was wir im Neuen Testament immer wieder lesen, ist, dass Gott uns beauftragt hat, in dieser Welt Botschafter zu sein für ihn. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist, die Menschen, die es noch nicht verstanden haben, dass Gott sie liebt, die Menschen, die noch nicht verstanden haben, dass Gott einen guten Plan mit ihnen hat, diesen Menschen einen Hinweis zu geben und ihnen einen Wegweiser zu sein auf Gott. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Als Jesus seine Jünger losgeschickt hat, da hat er nicht gesagt, gründet Gemeinden, setzt euch da rein und fühlt euch wohl, sondern er hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt die gute Nachricht jedem Menschen. Ich sage es mit eigenen Worten. Und die gute Nachricht ist offensichtlich, dass Gott uns liebt, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass wir versöhnt werden können mit ihm. So wie es im heutigen Lehrtext, den wir vorher im Gebet miteinander gelesen haben, auch schon gehört haben. Und das ist die Botschaft, die Gemeinde hat. Und das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, eine Gemeinde zu bauen, in der wir uns wohlfühlen. Unser Auftrag ist, eine Gemeinde zu bauen, in der Menschen zu Hause finden. In der Menschen ins Vaterhaus Gottes zurückkommen. Und wenn wir das richtig machen, dann werden sich, die meisten weiß ich nicht, aber ein Großteil der Leute wird sich in dieser Gemeinde wohlfühlen. Wie gesagt, Abfallprodukt. Ist gut, passiert nebenbei, aber ist nicht unser Ziel. So, wenn du hier bist und jung im Glauben bist, ist in Ordnung. Trachte danach, dass du dich wohlfühlst. Das ist vollkommen normal für die, die geistlich noch nicht so reif sind oder die eben ihre ersten Schritte gerade machen. Ein kleines Kind kümmert sich nicht um das Wohl der Familie, oder? Wir haben das vorher mitbekommen, da war ein kleines Kind und dem kleinen Kind war das vollkommen egal, dass hier niemand mehr die Gebete verstanden hat. Das kleine Kind hatte ein Anliegen und das hat es geäußert. Und das ist auch in Ordnung so. Und das können wir als die Älteren hoffentlich ertragen, dass wir sagen, ja, das gehört dazu, wenn jemand jünger ist, dann äußert er sich manchmal so. Aber wenn wir dann älter werden und ganz ehrlich, wenn nun jemand, sagen wir mal so im besten Mannesalter, so mit 55 oder so, wenn der hier genau das Gleiche machen würde, dann würde ich dann vielleicht schon mal ein Gespräch suchen und sagen, du, wie sieht's denn aus? Wie erwachsen bist du? Hast du überhaupt was gelernt? So, ja, jetzt sieht man, wer YouTube guckt und so. Okay, alles klar. So, das heißt, wenn wir anfangen zu wachsen und wenn wir im Glauben reifer werden, dann werden wir mehr und mehr lernen, Rücksicht zu nehmen. Wir werden lernen, dass ich nicht immer das haben kann, was ich möchte. Und Leute, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Gemeinde zu bauen. Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte habe ich viel gesehen und es gab verschiedene Ansätze, zum Beispiel eben auch Gemeinde so zu bauen, dass man sagt, die Älteren, die können in ihre Kirche gehen. Böse Zungen behaupten, das macht die evangelische und die katholische Kirche. Die machen Zielgruppenarbeit für die ältere Generation. Würden die vermutlich vehement bestreiten. De facto ist es aber fast so. Und wenn man sich die Formen anschaut, dann wundern sich manche Leute darüber auch nicht. Aber das muss ich nicht bewerten. Oder wir machen eben was nur für die ganz Jungen. Wo ich dann sage, gut, da müssen sich die Älteren nicht mehr wohlfühlen. Wir machen dann eben Gottesdienst und Gemeinde für die ganz Jungen. Und die ganz Alten, die können ja eine eigene Gemeinde machen. Und dann kann ich sagen, gut, dann können wir uns vom Stil her einigermaßen einigen. Wobei auch da stellen wir fest, unsere Gesellschaft wird immer noch diverser. Und selbst unter den Jungen gibt es dann schon wieder Stilrichtungen, die sich nicht miteinander vertragen. Und wir haben uns in Laubheim für einen anderen Ansatz entschieden. Wir haben gesagt, wir möchten, ähnlich wie unsere Muttergemeinde in Ulm, wir möchten eine Gemeinde für alle Generationen sein. So, wir möchten, dass sich Kinder bei uns wohlfühlen. Wir möchten, dass sich Jugendliche bei uns wohlfühlen. Wir möchten, dass sich das Mittelalter bei uns wohlfühlt. Und wir möchten, dass sich die Senioren bei uns wohlfühlen. Ja, jetzt habe ich es falsch gemacht. Dass sie sich zu Hause fühlen. Aber ihr habt gut aufgepasst. Ja. So, versteht ihr, wir möchten eine Gemeinde, die für alle passt. Und das werden wir nicht dadurch hinbekommen, dass wir es jedem recht machen. Es geht gar nicht. Sondern es werden wir dadurch hinbekommen, dass wir bereit sind, unsere Herzen dem anderen zuzuwenden. Und so funktioniert in meinen Augen Gemeinde am allerbesten. Jetzt würde ich euch gern mal noch auf eine theologisch etwas heikle Reise mitnehmen. Ihr habt gelesen, dass da der Prophet Elia wiederkommen soll. Und ich habe mich schon eine Weile damit beschäftigt und habe mich gefragt, was in aller Welt soll das heißen? Und die Bibelkenner unter uns, die fangen jetzt natürlich an nachzudenken und überlegen sich, was lesen wir denn über den Propheten Elia und was hat es damit auf sich, dass er wiederkommt? Kann jemand spontan irgendwas dazu sagen? Prophet Elia, der wiederkommt, fällt euch irgendwas ein? Ja, der Tempelberg war es nicht. Ich nehme an, du meinst den Berg, wo Jesus war, der Berg der Verklärung, wo er erschienen ist. Ja. Sonst noch was? Niemand? Okay. Aha, da traut sich jemand. Genau. Also, ich lese euch mal ein bisschen was vor. Ich fange an in Markus Kapitel 9. Es gibt verschiedene Stellen, ihr könnt es gerne mal recherchieren. Ihr müsst einfach mal in eurer elektronischen Konkordanz, die heute ja praktisch jeder auf dem Handy hat, nach Elia im Neuen Testament suchen. Ihr müsst dann bloß noch Elia richtig schreiben, sonst findet ihr ihn womöglich nicht. So, Markus 9, 11 bis 13. Da fragten sie ihn, warum sagen die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Da hätte ich jetzt als Jesus gesagt, ja, weil es in der Bibel steht. Aber anderer Punkt. So, er antwortete, ja, Elia kommt zuerst und stellt alles wieder her. Aber warum heißt es dann vom Menschensohn in der Schrift, er werde viel leiden müssen und verachtet werden? Ich sage euch, Elia ist schon gekommen, doch sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht. Also Jesus sagt, zu dem Zeitpunkt, als er seinen Dienst hatte, da war Elia schon wiedergekommen. Das schränkt ja nun die Anzahl der möglichen Leute etwas ein. Und jetzt lese ich Matthäus 11, 7 bis 14. Als die Abgesandten des Täufers, also Johannes des Täufers, wieder weggegangen waren, fing Jesus an, zur Menge über Johannes zu sprechen. Als ihr in die Wüste zu ihm hinausgezogen seid, was habt ihr da erwartet? Etwa ein Schilfrohr, das jedem Wind nachgibt? Also jemand, der quasi den Leuten nach dem Maul redet. Oder was sonst wolltet ihr sehen? Einen Menschen in vornehmer Kleidung? Solche Leute wohnen in Palästen. Also was habt ihr erwartet? Einen Propheten? Ich versichere euch, ihr habt mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist der, von dem es in den Heiligen Schriften heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. Ich versichere euch, der Täufer Johannes ist der bedeutendste unter allen, die je von einer Frau geboren wurden. Aber der Geringste, der zu Gottes neuer Welt gehört, jemand hier? Gehört jemand zu Gottes neuer Welt? Also ich hoffe, dass sich jetzt innerlich alle melden. Aber der Geringste, der zu Gottes neuer Welt gehört, ist größer als er. Wow, cool. Als der Täufer Johannes auftrat, hat Gott angefangen, seine Herrschaft aufzurichten. Aber bis heute stellen sich ihr Feinde in den Weg. Sie hindern andere mit Gewalt daran, sich dieser Herrschaft zu unterstellen. Das Gesetz und alle Propheten bis hin zu Johannes haben angekündigt, was jetzt geschieht. Und ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, Johannes ist tatsächlich der Prophet Elia, dessen Kommen vorhergesagt war. Sagt Jesus. Und wenn wir uns nun anschauen, was über Johannes gesagt wurde, bevor er geboren war, dann ist das auch interessant. Lukas 1, da kommt der Engel zu Elisabeth und zu Zacharias. Lukas 1, 13 bis 17. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Also die wollten ein Kind bekommen, waren da schon sehr alt und haben keins gehabt. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Also, ich glaube, es besteht kein Zweifel, dass derjenige, der gemeint war mit dieser Prophetie, Johannes der Täufer war. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn das Johannes der Täufer war und der die Herzen der Väter zu den Söhnen wendet und umgekehrt, hat sich denn um die Zeitenwende grundsätzlich was geändert? Und ich stelle fest, die Väter und die Söhne und die Mütter und die Töchter haben immer noch Probleme miteinander. Also was ist jetzt falsch an dieser Prophetie? Und als ich so eine Weile darüber nachgedacht habe, da ist mir aufgefallen, was der Dienst von Johannes war. Und in Markus 1, Vers 4 wird uns das sehr, sehr deutlich ausgedrückt. So trat Johannes, der Täufer, in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Was Johannes gepredigt hat, das war eine einzige Botschaft und das war, kehrt um. Tut Buße. Ändert eure Gesinnung. Sorgt dafür, dass ihr eine neue Einstellung bekommt. Das war die Botschaft, die Johannes hatte. Und ich glaube persönlich, dass wenn wir das tun, was Johannes gepredigt hat, dass sich dann die Herzen der Väter den Söhnen zuwenden werden, dass die Herzen der Jüngeren sich den Älteren zuwenden werden. Wenn wir bereit sind, Buße zu tun, wenn wir bereit sind, unsere Gesinnung zu ändern, dann wird an dem Punkt Versöhnung geschehen und dann wird an dem Punkt zueinander finden, was zueinander gehört. Das positive Ergebnis ist dabei nicht garantiert. Wenn ich mich jemand anderem zuwende, heißt es noch lange nicht, dass der andere sich mir zuwendet. Aber wahre Liebe, die macht es trotzdem. Es ist letztendlich nicht wichtig, ob der andere auf mein Liebesangebot reagiert. Wenn dem so wäre, dann hätten wir ein großes Problem, weil dann hätte Gott sein Liebesangebot schon lange zurückgezogen. Die Bibel sagt, dass Gott uns liebt, auch und gerade, wenn wir seine Feinde sind. Und deswegen ist wahre Liebe unabhängig von der Reaktion des anderen. Und deswegen nochmal, der Erfolg ist nicht garantiert. Wenn du dich als Jüngerer den Älteren zuwendest von ganzem Herzen, dann kann ich dir nicht garantieren, dass die reagieren werden, so wie du das möchtest. Und wenn wir etwas Älteren uns den Jüngeren zuwenden, dann kann ich nicht garantieren, dass das funktionieren wird. Aber ich sehe, was für Chancen wir haben. Und dann lasst uns mal die Analogie benutzen, die heute fast jeder kennt, nämlich ein Auto. Wenn wir an dem Auto verschiedene Altersgruppen definieren müssten, dann würde ich persönlich, wenn ich es ganz einfach machen würde, sagen, die Jüngeren sind eher das Gaspedal. Die wollen vorwärts. Die sind kräftig. Die wollen Veränderung. Die wollen nicht stehen bleiben. Und die Älteren sind vielleicht eher die Bremse. Die sagen, lass mal langsam tun. Wir wollen da nicht aus der Kurve fliegen. Wer von euch hat ein Auto mit Gaspedal? Oder fragen wir mal andersrum, wer von euch hat ein Auto ohne Gaspedal? Okay. Wer von euch hat ein Auto ohne Bremse? Aha. Vielleicht sollten wir lernen, dass es manchmal, fast immer, ausschließlich, absolut immer gut ist, Gaspedal und Bremse zu haben. Es tut uns gut. So, die Jungen, die haben Ideen und die haben Kraft und die bringen eine Gemeinde vorwärts. Und das brauchen wir unbedingt. Auch wenn es uns nicht gefällt. Auch, ich fand es so klasse, am Freitagabend hat in der Allianz-Gebetswoche jemand gebetet und Herr, ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat, aber ich sage jetzt mal, ich möchte mich freuen über die jungen Menschen, die mich stressen mit ihren Vorschlägen. Und ich fand das klasse. Ich finde das genau die richtige Einstellung. Man muss ja nicht alles eins zu eins umsetzen, aber man kann ja mal zuhören und sich überlegen, ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre. Und dann vielleicht auch Dinge tun. Er hat auch gebetet. Und danke auch für das, was